Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. In der heutigen Extra-Episode möchte ich einige Heftromane des periroten Zyklus Materia besprechen. Dieser gehört zusammen mit Tarkan und der großen Lehre zu meinen Lieblingszyklen. Starten möchte ich mit dem Roman 1972, Die kosmische Fabrik. Die Sol befindet sich in der Nähe des Schwarzen Lochs im Zentrum der heimatlichen Milchstraße. Sie sucht Materia, die kosmische Fabrik von Kairol II., Thor Samaho oder Shabazza, und gleichzeitig auch eine Superintelligenz, die sich unter dem Ereignishorizont aufhalten soll. Es ist unklar, welche Superintelligenz das ist, man vermutet, das könnte Es sein. Auch Materia sucht diese Superintelligenz, um sie zu vernichten. Die Beschreibung der Umgebung des Schwarzen Loches im Roman ist sehr plastisch. Wir bekommen Informationen über die Akkretionsscheibe. Wir bekommen Informationen darüber, wie hoch die Geschwindigkeit sein muss, dass man eben hier gerade noch nicht vom Schwarzen Loch aufgesaugt wird. In der Entfernung, der sich die Sol meist aufhält, ist es etwa 30% der Lichtgeschwindigkeit. Auch ist beschrieben, dass das zentrale Schwarze Loch rotiert und eine Kerr-Singularität ausbildet. Es ist die Rede von der Größe des Schwarzen Loches, seiner Masse, die hier allerdings mit 100 Millionen Sonnenmassen angegeben ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das im wissenschaftshistorischen Kontext damals die beste Schätzung war. Meiner Information nach ist die Masse des zentralen Schwarzen Loches Sagittarius A Stern in etwa 4 Millionen Sonnenmassen und der Schwarzschildradius beträgt dann auch nur in Anführungszeichen etwa 12 Millionen Kilometer und nicht die im Roman angesprochenen fast 300 Millionen. Dennoch fand ich diese physikalische Beschreibung sehr interessant und sie zeigt, dass der Autor gut recherchiert hat. Das hat mir gefallen. Die Sol kann sich nur etwa 3 Stunden in der Nähe des Schwarzen Loches aufhalten und Materia zu suchen. Danach müssen die Energiespeicher aufgeladen werden. Das könnte theoretisch auch dort passieren, allerdings ist unklar, ob die Flutung gleichmäßig vonstatten geht. Von daher wird nach 3 Stunden immer abgebrochen. Die Sol springt also mehr oder weniger ziellos um das Schwarze Loch herum und versucht Materia aufzuspüren. Nach einiger Zeit messen die Orte ein Doppelereignis an, eine Hyperschockwelle, und etwa 10 Sekunden später eine erneute, danach gefolgt von einer längeren Pause und dieses Doppelereignis wiederholt sich. Kurze Zeit später können sie dann auch Materia feststellen, die Ursache dieses Doppelereignisses ist. Materia dringt nämlich unter den Ereignishorizont ein, bleibt dort etwa 10 Sekunden gemessen in Außenzeit und taucht wieder auf. Hier ist ganz nett beschrieben, das Eintauchereignis wird dargestellt als Spaghetti-Manöver. Es könnte also sein, dass das Resultat von einfrierender Zeit am Ereignishorizont oder der Effekt von Gezeitenkräften ist. Als Materia die Sol dann auch ortet, greift sie an. Materia hat sehr starke Traktorfelder. Die Sol bewegt sich immer mit etwa 48% der Lichtgeschwindigkeit, sodass sie kurz vor Manövergeschwindigkeit eintritt Hyperraum ist. Materia kann diese Fahrt aber stellenweise aufzehren. Die Sol muss alles aufwenden, was sie hat. Und selbst der Rückstoß von abgeschossenen Torpedos wird verwendet, sodass man gerade noch entkommen kann. Materia selbst hat kein schiffsumspannendes Schirmfeld, nur die Zentralsektion ist unter einen Schirm gehüllt. Alle anderen Abwehrmaßnahmen finden selektiv statt. Kommt beispielsweise ein Raumtorpedo, dann wird ein Feld projiziert, um diesen in den Hyperraum abzuleiten. Da stellt sich jetzt für den Leser die interessante Frage, kann dieses System überlastet werden? Gibt es also nur eine kleine Anzahl von Projektoren für solche Schirmfelder? Oder ist es theoretisch möglich, dass sich Materia auch in ein schiffsumspannendes Feld hüllt und dies einfach nur aus Energiegründen nicht macht? Denn Energie ist zwar im Überfluss vorhanden und kann beispielsweise wie auf der Sol über Hypertrop-Zapfer aus dem Hyperraum abgeleitet werden, aber während der Auftankmanöver ist man meist verwundbar. Insofern macht es schon Sinn, dass Materia versucht, Energie zu sparen. Nachdem die Sol also gerade entkommen ist, fliegt sie zu einem weit entfernten Stern, kann dort einen Hyperfunkspruch auffangen und trifft sich mit einer Robotflotte, die als Unterstützung von der Liga Freier Terraner gesendet wurde. Insgesamt verfügt diese Flotte jetzt über fast 2000 Transformkanonen und es ist die Frage, ob man damit Materie jetzt in die Knie zwingen kann. Hochrechnungen sagen aber nein, das selektive Abwehrsystem würde auch das schaffen. Das heißt, die einzige theoretische Möglichkeit, eventuell Materia zu bekämpfen, ist von innen heraus. Man plant also ein Kommandounternehmen. Cookie, der Oxtorner Monkey und der Haluda Rakane sollen irgendwie in die kosmische Fabrik gelangen. Dazu wird eine groß angelegte Raumschlacht inszeniert zur Ablenkung. Außerdem wird über Funk ein Bluff versucht. Es gäbe eine neue Geheimwaffe, die in ein paar Minuten zum Einsatz kommt. Alles dies hat den Zweck, Cookie in einem kleinen Raumschiff es zu ermöglichen, nahe an Materie heranzukommen, denn unter den herrschenden Begebenheiten mit Last kann er nur etwa eine Lichtsekunde teleportieren. Man vermutet nämlich, dass dieses Kommandounternehmen Erfolg haben könnte, denn die Selektivabwehrwaffe von Materie scheint, wie vorab Tests mit kleineren Sonden, die passiv fliegen, gezeigt haben, nur Objekte einer bestimmten Größe oder energetisch aktive Objekte abzuwehren und die anderen werden einfach auf die Karithülle von Materie prallen lassen, wo sie dann zerschellen. Das zeigt allerdings auch, wie verzweifelt Perioden ist, wenn er zu einem solchen durchsichtigen Bluff greifen muss mit der Geheimwaffe. Es wird selbst nur davon ausgegangen, dass das nur ein paar Minuten Bestand hat und Materia dann den Bluff durchschaut. Schlussendlich klappt der Plan aber auch. Die Space Jet, mit der Cookie unterwegs ist, schwebt neben Materia. Sie ist kurz vor dem Auseinanderbrechen. Ich habe mich dann gefragt, hoffentlich gehen noch die Triebwerke und die Andruckneutralisatoren, denn ansonsten könnte man in so großer Nähe zum Schwarzen Loch wahrscheinlich auch auf eine Spiralbahn gelangen, die dann schlussendlich zur Vernichtung der Space Jet führt. Gezeitenkräfte sollten meines Erachtens bei einem superschweren Schwarzen Loch dieser Größe noch keine Rolle spielen, solange man sich weit außerhalb des Ereignishorizonts aufhält. Cookie teleportiert also, sie kommen in der Nähe von Materie an, finden einen Vorsprung und landen darauf. Ich finde es bei solchen Manövern immer interessant, dass während der Teleportation Impuls mirakulös verschwindet. Denn natürlich hat Cookie den Impuls, den das Diskusraumschiff zum Schluss hatte, als sie losgesprungen sind. Aber jetzt kommen sie auf Materia an und stehen einfach auf dem Vorsprung. Der Ausgangsimpuls scheint also im Hyperraum verpufft zu sein. Auch ist es hier dann seltsam, Materia beschleunigt kurz nachdem sie auf ihr gelandet sind. Und wie wir vorher gelernt haben, beschleunigt Materia mit fast 2000 Kilometer pro Sekundenquadrat, also weit über 100.000 G. Mir ist jetzt nicht klar, wie sich drei Astronauten, die nur einen Raumanzug haben, an der Außenhülle eines Raumschiffes so irgendwie verankern können, dass sie diese Beschleunigung mitmachen können und nicht dabei zerquetscht werden. Vielleicht hängt das aber auch damit zusammen, im Roman ist vorne dran beschrieben, dass es um Materia eine Zone der Ruhe gibt, die etwa 100 Kilometer umfasst, und später auch, dass nah an Materia normale Gravitation herrscht. Es scheint also so zu sein, dass, auch wenn Materia nicht in ein schiffsumspannendes Abwehrfeld gehüllt ist, es doch irgendwie eine Beschleunigungsblase um die kosmische Fabrik gibt, sodass alles, was darin ist, auch mit beschleunigt wird. Und mit diesem Cliffhanger endet der Roman. Kommen wir zu meinem Fazit. Ich fand den Roman sehr spannend, er ist sehr taktisch. Das letzte Drittel ist ein großes Raumgefecht. Mir hat die Atmosphäre gut gefallen am Schwarzen Loch, die Bedrohlichkeit, die ganzen physikalischen Daten. Mir persönlich war es ein bisschen zu oft zu negativ von den Terranern. Wir haben keine Chance. Warum probieren wir es denn? Wie ich schon öfters gesagt habe, mag ich solche Kleinmacherei überhaupt nicht. Besonders gefallen hat mir aber das Suchmanöver von Materia mit dem Eintauchen, dem kurzzeitigen Verbleiben unter dem Horizont und dem Wiederauftauchen. Ich bin mal gespannt, ob in späteren Romanen da noch mehr drauf eingegangen wird und auch insbesondere darauf, wenn außen etwa 10 Sekunden vergehen, wie viel Zeit verbringt denn Materia schlussendlich für sich selbst unter dem Ereignishorizont und kann aktiv suchen. Der nächste Roman ist Band 1986, Kampf der Giganten. Materia befindet sich immer noch am Schwarzen Loch im Zentrum der Galaxis und sucht die Superintelligenz. Mittlerweile wissen wir als Leser, dass es sich dabei um Es handelt. Die Galaktiker sammeln eine riesige Flotte, etwa 1000 Lichtjahre entfernt. Periroten konnte das Galaktikum überzeugen, dass Materia eine große Gefahr darstellt und bekämpft werden muss. Ein Bote von Es hat ihnen mitgeteilt, dass es für den Plan von Es von entscheidender Bedeutung ist, dass sich Materia an einem bestimmten Tag zu einem gewissen Zeitpunkt an einem bestimmten Ort aufhalten muss. 100.000 Archon-Raumer kommen an, inklusive Beiboote, fliegen mit Pomp völlig überflüssige Manöver, um zu zeigen, wie toll sie sind. Die Blues haben 50.000 Diskus-Raumer geschickt, die Pospis 20.000 Fragment-Raumer und dazu gibt es noch einige weitere 1.000 Raumer aller anderen galaktischen Völker. Ein weiterer Punkt des Plans ist eine Pseudosol. Die Terraner bauen ein Raumschiff, was optisch aussieht wie die Sol. Es bekommt einen Messingüberzug, der vortäuschen soll, dass es die Karithülle ist. Sie wollen mit der Sol Manöver fliegen, die Pseudosol in die Nähe von Materia bringen, mit dem Virtuellbildner die Emissionen der Sol an diesen Ort transferieren und hoffen, dass sie damit Materia täuschen können, dass Materia die Pseudosol aufnimmt und da diese vollgestopft ist mit allen möglichen Waffen, hoffen sie Materia von innen heraus zu beschädigen oder vielleicht sogar zu zerstören. Als Leser hatte ich da dann zwei Fragen, denn zum einen der Virtuellbildner kann ja nur die Energieemissionen der echten Sol an einen anderen Ort transferieren. Er kann ja aktive Ortung nicht reproduzieren. Sie haben jetzt dort ein Raumschiff, die Pseudosol, sodass zumindest die Masseortung korrekt sein sollte. Aber alleine die Messinghülle lässt sich ja sehr leicht von Karith unterscheiden, denn die Pseudosol soll ja aufgenommen werden. Und eine Möglichkeit, ein Material zu identifizieren, ist ja die Röntgenfluoreszenzanalyse. Wenn man also die Pseudosol so nah an Materia heranbringt, dass man beispielsweise mit einem Röntgenstrahl Elektronen durch Einsteins photoelektrischen Effekt aus den Hüllen der Messingatome herausschlagen kann, werden diese Fehlstellen ja von Elektronen weiter entfernter Schalen aufgefüllt und bei diesem Herunterstürzen wird energiefrei Fluoreszenzstrahlung. Diese kann angemessen werden. Und ich vermute mal, dass diese nicht identisch sein wird zwischen Karith, dem ultimaten Stoff, oder Messing. Insofern habe ich mich gefragt, ob sie wirklich denken, dass Materia so, man muss es fast schon sagen, blöde sein soll, wenn sie die Pseudosol sehen, diese dann wirklich auch aufzunehmen. Aber es zeigt die Verzweiflung der Galaktiker, denn sie selbst konnten gegen Materia bis jetzt ja noch überhaupt nichts ausrichten. Danach finden einige Konferenzen statt. Man spricht über taktische Einschätzungen, kann mit Simulationen aufwarten, aber all diese Messungen sind mehr oder weniger nur Pi mal Daumenschätzungen. Man glaubt, dass die Akoniten am längsten Materias Abwehrwaffen widerstehen können. Man spricht von etwa 5-6 Sekunden und das bildet auch die Basis des Plans. Schiffe tauchen auf, schießen ihre diversen Waffen ab und verschwinden wenige Sekunden später wieder. Daneben soll es ja die schon angesprochene Pseudosol-Variante geben. Und die Antis bilden einen riesigen Block aus vielen Mitgliedern ihres Volkes und versuchen, die Schutzschirme von Materia zu schwächen. Ein interessantes Detail im Roman ist die beschriebene Zeitdilatation. Die Galaktiker fliegen nur mit etwa halber Lichtgeschwindigkeit, da sich da die Dilatation im Rahmen hält. Das fand ich ganz interessant, denn später fliegen die Blues ja fast mit Lichtgeschwindigkeit. Und auch wenn synchronische Rechner fünfdimensional rechnen und wahrscheinlich durch Zeitdilatation nicht beeinflusst sind, alles andere ist es dann doch. Denn wenn Ortungsergebnisse dargestellt werden und Menschen reagieren, dann werden diese langsamer reagieren. Und auch wenn Synchroniken Schotte öffnen, dann werden die natürlich der Zeitdilatation unterliegen. Insofern wird das Fliegen eines Raumschiffes da wahrscheinlich sehr kompliziert werden. Als erstes greifen die Pospis an. Sie schießen 600.000 Transformkanonen gleichzeitig ab. Jetzt wird auch dieses selektive Abwehrsystem von Materia überlastet. Es werden ja normal alle Transformschüsse in den Hyperraum abgeleitet. Aber dieses Abwehrsystem kann auch keine 600.000 gleichzeitig detonierende Schüsse ableiten. Insofern kommt es zur Explosion von einigen dieser Transformschüssen. Aber die Wirkung ist recht gering, denn Materia sitzt ja nach wie vor die Karithülle. Die Pospis greifen an mit Paratronenschirmen und auch mit Zeitschirmen, wo sie einige Zeit in der Relativzukunft sind, ähnlich dem ATG der Terraner. Aber auch das kann Materia durchdringen und die Pospis werden mehr oder weniger recht schnell vernichtet. Aber wir erfahren hier, dass das Abwehrsystem ja auch eine Grenze hat. Und das war ja eine Frage, die ich mir früher mal gestellt habe. Zumindest scheint es so zu sein, dass Materia sich nicht in ein Raumschiff umspannendes Schirmfeld hüllen kann oder will. Als dann die Akoniten angreifen mit Gravitationswaffen, kommt es zur ersten Wirkung. Es gibt einen riesigen Strukturaufriss in der Nähe von Materia und man sieht jetzt auch schwarze Schatten über die Karithülle gehen und auch die Pseudosol wird zur Explosion gebracht. Alles zusammen, Akoniten, Pseudosol und die Antis, haben zumindest kurzzeitig zu einer Schwächung von Materia geführt, die sich aber sehr schnell wieder davon erholen kann. Dann ist T gleich 0 erreicht. Und Materia befindet sich am korrekten, von Es gewünschten Ort. Es ist nun, wie beschrieben wird, 15.45 Uhr. Das fand ich ganz interessant. Diese Zeitangabe muss ja darauf hindeuten, dass sich Es und die Galaktiker auf irgendein Zeitsignal geeinigt haben. Denn es ist ja schon angesprochen von Zeitdilatation. Das heißt, wenn das Raumschiff mal schneller, mal langsamer fliegt, mal über Licht, mal näher am schwarzen Loch, wo die Zeit etwas langsamer vergeht, mal weiter weg, dann addiert sich das ja alles zu einer Chronometerdifferenz und verschiedene Raumschiffe haben verschiedene Uhrzeiten. Es sieht hier also so aus, als ob diese Dilatationen nicht irgendwie ausgeglichen werden. Vielleicht können sie ausgerechnet werden, aber dann müsste man ja wissen, dass alle Bewegungen aktiv sind. Und wenn irgendjemand mit einem Thermostrahl mein Raumschiff kurzzeitig beschleunigt, dann bin ich mir nicht sicher, ob ich das dann wirklich genau einrechnen kann. Insofern hätte ich in dem Fall so eine Art Zeitschiff oder besser gesagt ein Zeitsignalschiff zur Verfügung gestellt, was sich weit entfernt, 1000 Lichtjahre entfernt befindet, nicht im Sog des Schwarzen Loches ist, auch nicht eingreift in irgendwelche Kampfhandlungen. Und dieses Schiff sendet ein Zeitsignal aus, nach dem sich alle Raumer und auch Es richten müssen. Was dann ungefähr der Atomuhr in Braunschweig entsprechen würde. Um 15.45 Uhr erscheinen dann zwei Schwarzlichtzapfen aus dem Schwarzen Loch. Diese sind von Es geschickt. Sie können Materie immobilisieren. Allerdings sieht es immer noch so aus, dass Materie gewinnen könnte, auch wenn es jetzt immense Schäden auf der Oberfläche gibt. Es ist die Rede von rauchenden Türmen. Perry nutzt das aus, die Galaktiker greifen wieder an und dann setzen sie ihren letzten Trumpf ein, den sogenannten transdimensionalen Zustandswandler. Ein sehr kleines, unscheinbares Kästchen, in dem sich etwas des sogenannten ultimaten Stoffes befindet, was auch in der Karithülle von Materia und der Sol vorhanden ist. Und als sie diesen Zustandswandler in die Nähe von Materia transferieren, gibt es eine große Explosion und nun ist Materia schlussendlich vernichtet. Zumindest sieht es so aus. Und damit endet der Roman. Kommen wir zu meinem Fazit. Den Roman kann man grob in zwei Teile aufspalten. Die ersten zwei Drittel sind ein Vorbereitungsroman. Er ist sehr ruhig, alles ist bordintern und das letzte Drittel ist dann der Kampf gegen Materia, der eine einzige große Action-Szene ist. Der Roman ist sehr visuell. Wenn man sehr aufmerksam liest, könnte man sich durch diese vielen Beschreibungen von Raummanövern oder Raumschiffen im Geiste einen Film zusammenbauen und diesen ablaufen lassen. Ich habe das in gewisser Weise versucht und habe den Roman in sehr viele kleine Häppchen unterteilt, weil dieses Lesen für mich doch sehr anstrengend war. Aber das war mal eine ganz interessante Methodik. Der Kampf zwischen Materia und Es war in der Gegenwartsform geschrieben, sehr mystisch angehaucht, sehr langwierig, hat mir persönlich nicht gefallen. Ich mag generell keine Gegenwartsform, denn wenn ich auf der Couch sitze und einen Roman lese und dann lese, ich renne schwitzend durch die Wüste, dann ist das für mich einfach völlig unlogisch, weil ich genau weiß, das tue ich gerade nicht. Insgesamt fand ich den Roman okay. Der letzte Roman ist Band 1988, Die Diener der Materie. Der Roman ist in seiner Handlung zweigeteilt. Ein Handlungsstrang befasst sich mit Perioden und der Gegenwart und ein zweiter mit Thor Samaho in der Vergangenheit. Der Roman blendet regelmäßig um, ich werde hier aber zuerst den Thor Samaho Handlungsstrang ansprechen. Samaho ist ein Wesen, das etwa 4 Millionen Bewusstseinsinhalte in sich vereint. Er wird von Kairul dem Ersten auf ein sogenanntes Plateau gebracht, verbleibt dort hunderte, tausende Jahre. Nach und nach kommen weitere Personen an und schlussendlich sind sie zu neunt. Der Kosmokrat Hismoom initiiert sie und ab sofort dürfen sie sich Diener der Materie nennen, stehen im Dienst der Kosmokraten und jeder bekommt eine kosmische Fabrik. Thor Samaho zum Beispiel Materia. Ihr Auftrag ist dreigeteilt. Sie sollen Intelligenz im Universum verbreiten, da dies ein starkes Mittel gegen die Mächte des Chaos ist. Sie bauen also Schwärme. Sie sollen den ultimaten Stoff sammeln, da die Kosmokraten diesen hinter den Materiequellen für irgendwelche Dinge benötigen. Und als drittes Ziel sollen sie die Errichtung eines Torrigons verhindern. Es scheint also mehrere davon in der Zukunft zu geben. Weil die Kosmokraten wissen, dass Macht korrumpiert, sind die Diener der Materie zwar mehr oder weniger die mächtigsten Wesen im Standarduniversum, sie können dieses aber nicht verlassen. Sie können weder durch die Kosmonukleotide in Paralleluniversen eindringen, noch in Parallelrealitäten. Samaho will das natürlich nicht glauben und versucht über Jahrzehntausende eine Maschine zu bauen, die ihm eben doch diesen Übertritt erlaubt. Einer seiner Kollegen entwickelt Anzüge, ähnlich des Anzugs der Vernichtung, wie ihn früher Alaska getragen hat, und die ganze Szenerie mit Ruf, Schwarm, Plateau, Anzug hat mich sehr stark an Bardiok erinnert. Die Handlung geht über mehrere Millionen Jahren und gipfelt schlussendlich in der Gegenwart. Tos Samaho ist in einer Rettungskapsel nach der Vernichtung von Materia und auf dem Weg zu besagtem Plateau. Und damit endet sein Handlungsstrang. Mit Perry Rhodan als Handlungsträger sind wir nun wieder in der Gegenwart. Er befindet sich nach wie vor am Schwarzen Loch. Es ist kurz nach der Vernichtung von Materia. Sie orten ein kleines Raumschiff, eine Kapsel von etwa einem Dutzend Metern Durchmesser. Diese fliegt zur Sol und startet einen Hypnoangriff. Fast alle Besatzungsmitglieder der Sol werden sofort ohnmächtig. Perry bleibt wach, ebenso der Haluta Rakane. Und der Emotionaut schaltet eine Strukturlücke, da er beeinflusst ist. Die Kapsel begibt sich daraufhin durch den Paratromschirm und verbleibt in sehr großer Nähe zur Sol. Es ist die Rede von unter einem Meter. Allerdings kann sie durch die Karithülle nicht direkt in die Sol eindringen und muss deshalb versuchen, einen Schott manuell zu öffnen. Währenddessen zeigt Seneca Ausfallerscheinungen. Seine Biokomponente ist ebenfalls durch den Hypnoangriff geschädigt und nach vielen Schwierigkeiten kann Rakane schlussendlich die Biokomponente abschalten und Seneca als reine Positronik übernimmt die Steuerung des Schiffes. Perry Rhodan als Sofortumschalter hat nun einen Geistesblitz. Er schaltet die Paratronschirme ab. Die Sol aufgrund ihrer Karithülle kann den herrschenden Gewalten am Schwarzen Loch widerstehen. Die Kapsel ist ja nicht mit der Sol verbunden. Durch abrupte Richtungswechsel kann Perry sie abschütteln. Sie gehen in den Hyperraum und schalten die Paratronschirme wieder an. Weit entfernt vom Schwarzen Loch verbleiben sie zuerst mal eine gewisse Zeit, bis sich alle Besatzungsmitglieder mehr oder weniger erholt haben. Danach fliegen sie zurück zum Schwarzen Loch. Die Restflotte der Galaktika ist mittlerweile abgezogen. Die Wrackteile sind alle in der Akkretionsscheibe verschwunden und nicht mehr anmessbar. Aber auch von Es ist nichts zu sehen. Die Kapsel, die sie vorher angemessen haben, ist ebenfalls verschwunden. Nach einer Woche Wartezeit erscheint nun Es mit Wanderer. Die Sol landet auf Wanderer, denn diese wird in der Galaxis Dark Lausch gebraucht. Aber nur die Sol, Perry Rhodan selbst nicht. Da sich Terra auf Funk nicht meldet, die Vega meldet sich, Terra selbst aber nicht, ist die Frage, ist wieder etwas im Heimatsystem der Terraner geschehen? Perry Rhodan wechselt auf die Paper Moon von Systolo Khan, dem LFT-Kommissar, über und fliegt mit ihm zu Terra. Und damit endet der Roman. Kommen wir zu meinem Fazit. Die schon angesprochene zweigeteilte Handlung mit ihren häufigen Umblendungen hat mir persönlich beim Lesefluss nicht so gut gefallen. Wenn ich den Roman nochmal lesen würde, ich glaube, dann würde ich es genauso lesen, wie ich es jetzt auch besprochen habe, jeden Handlungsstrang für sich am Stück. Vom Stilmittel her war das Zeitempfinden in diesem Roman sehr ungewöhnlich. Auf der einen Seite werden ganz kleine Handlungen, wie das Abschalten der Biokomponente, auf gefühlt 5 Seiten sehr langwierig beschrieben. Man ist also aktiv zeitnah dabei. Auf der anderen Seite werden Jahrmillionen mit einem Satz abgehandelt. Das fand ich sehr ungewöhnlich. Insgesamt hätte ich diesen Roman, wenn ich ihn nicht im Rahmen eines Podcasts gelesen hätte, wahrscheinlich eher oberflächlich gelesen, zumindest die Teile mit Tos Samaho, denn wir erfahren auch nicht wirklich etwas, was wir für den Fortlauf der Handlung benötigen. Dennoch war der Roman insgesamt okay. Noch ein kurzes Fazit zum Zyklus Materia. Ich fand die Handlung am Schwarzen Loch sehr spannend, das Untertauchen von Materia, das Suchen, die ganzen beschriebenen physikalischen Phänomene, hier jetzt die Zeitdilatation, das hat auch beim erneuten Lesen richtig Spaß gemacht. Insgesamt ist der Zyklus allerdings sehr düster, sehr dunkel, es ist eine Endzeitstimmung, Terra steht gefühlt jeden Tag vor der Vernichtung, obwohl das Ziel Torrigon, Frieden im Universum zu verbreiten, doch eigentlich das Gegenteil suggeriert. Von der Faszination steht der Zyklus im Moment zwischen Tarkan, den ich nach dem Neulesen immer noch sehr gut finde, und den Hörspielen, zumindest denjenigen, die ich vor kurzem nochmal gehört habe, die mir heutzutage nicht mehr gefallen. Es ist ein Zyklus, den ich in Zukunft bestimmt noch das ein oder andere Mal lesen werde, zumindest in Auszügen. Und damit bin ich am Ende angelangt und es bleibt nur noch mich zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal.